Er kam für uns. Jesaja 8, 23 bis 9, Vers 6. In Vers 23 bekommen wir so einen historischen Einblick. Jesaja ist überhaupt ein sehr gewaltiges Buch, was geschichtliche Zusammenhänge angeht. Und hier bekommen wir auch einen historischen Einblick. Es fängt recht düster an. Also hier heißt es, doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht immer andauern. Wurden früher auch das Land Sebulan und das Land Naphtali gedemütigt, so wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan zu Ehren kommen. Also wir kriegen einen Einblick in eine geschichtliche Situation. Es wird von Dunkelheit gesprochen. Zwei israelitische Stämme werden erwähnt, Sebulon und Naphtali. Ich versuche das mal zu zeigen. Ihr müsst nicht jedes Detail kennen hier. Die Umrisse könnt ihr bestimmt sehen. Wir haben jetzt hier oben Sebulon und Naphtali. Und wir haben hier die Ausbreitung des assyrischen Großreichs. Und wir sind ungefähr bei dieser hell schraffierten Linie hier und hier ungefähr da. Und da seht ihr, dieses Stammesgebiet von Naphtali und Sebulon, das ist schon komplett von den Assyrern kassiert. Das ist die Problematik. Die Assyrer waren die damalige Großmacht. Sie waren überzeugt, sie wären besser als die Nationen um sie herum. Ihre Götter, ihre Religion wäre mächtiger. Und so kamen sie, also die kamen eigentlich ja von hier, so aus dem Raum heute Irak, Iran, hier hinten rum, über die arabische, also über den Halbmond hier oben rein. Man ging ja nicht durch die arabische Wüste hier, sondern kam von oben. Die machten permanent Druck und zwei Stämme waren eigentlich schon geschluckt. Es wurde dann 10 Jahre später noch schlimmer, 722 vor Christus, fiel dann hier die Hauptstadt Samaria und das ganze israelitische Nordreich, all das hier, fiel in die Hand der Assyrer. 587, 86 wurde es noch schlimmer, da kamen die Babylonier und haben Jerusalem und das gesamte Land geschluckt. Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört, die Leute deportiert. Und die Assyrer haben auch schon Leute verschleppt. Das ist die Situation der Dunkelheit hier. Also eine reale, lebensbedrohliche Situation, eine ständige Bedrohung. Man weiß nie, wann kommen sie jetzt. In so einer Situation zu leben, ist unerträglich auf Dauer, können wir uns alle vorstellen. Das ist die Zeit der Dunkelheit. Es wird aber vorausgesagt, die Stämme werden wieder zu Ehren kommen. Und auch das Gebiet der Nationen auf der anderen Seite vom Jordan ist dann hier, wird wieder Freiheit erlangen. So haben wir es ja gerade hier in unserem Text gesehen. Ich kann es nochmal zeigen, hier steht das ja. Das Land Naphtali gedemütigt, so wird das später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan wieder zu Ehren kommen. Es wird wiederhergestellt werden. Und damit ist auch schon viel erklärt für den folgenden zwei Verse. Da heißt es ja dann, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Man könnte sagen, Licht am Ende des Tunnels. Die Zeit der Finsternis wird enden. Die Fremdherrschaft wird enden. Die Feinde werden vernichtet werden. Das Licht wird kommen. Das sind die historischen, politischen Zusammenhänge dieser Aussage. Auf uns wirkt das hoffentlich auch schon, wenn man natürlich in dieser Situation lebte und nie wusste, wann rückt der Feind näher, wirkt das nochmal ganz anders. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Vers 2, du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen. Klasse. Es wird ein Freudenfest kommen, wenn diese Fremdvölker besiegt sind. Letztlich geschah das dann 539 vor Christus durch die Perser unter Kyros. Sie lösten die Babylonier ab und erlaubten den unterjochten Völkern ihre kulturelle und religiöse Identität zu leben. Sie erlaubten die Rückkehr ins Land. Aber bis dahin war eine ständige Problematik, eine ständige Bedrohung. Laut Vers 3 wird sich wiederholen, was sich dann schon mal ereignete. Hier heißt es, denn wie im Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte, und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers, alle dröhnenden, marschierenden Stiefel und blutgedrängten Mäntel werden verbrannt werden und in Flammen zum Opfer fallen. Also dröhnende Stiefel, die Mäntel der Soldaten, die durchs Blut gezogen werden nach der Schlacht. Das wird hier beschrieben. Und Gott sagt, ich werde dem ein Ende setzen. Wie zur Zeit der Midianiter. Und dort hat Gott einen Mann auserwählt, der hieß Gideon. Und er hat die Midianiter vertrieben. Die Feinde des Gottesvolkes. Und so wird es hier auch wieder geschehen. Also es wird wieder eine auserwählte Person geben, die das endgültig tun wird. Und hier blickt der Text dann sehr, sehr weit. Letztlich bis in unsere heutige Zeit vom Neuen Testament. Dort heißt es, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein, ewig. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ohne das Neue Testament wird man jetzt im Alten Testament gucken, wer ist mit dem Kind gemeint. Manche beziehen es auf Israel selbst oder Kyros oder irgendjemand. Aber wir merken, es funktioniert einfach so nicht. Natürlich werden in 1. Samuel die Könige Israels als Söhne Gottes bezeichnet. Das kommt immer wieder vor. Das ist normal. Aber hier wird die Person an sich als ewig, als starker Gott bezeichnet. Der Text blickt weiter auf das Kommen des Messias, des Christus, auf Immanuel. Der kommt in Jesaja oft vor. Gott mit uns. Eben auf Jesus. Dort wird der endgültige Sieg errungen. Im Vorfeld, im Alten Testament, gab es schon Siege. Aber sie waren nur ein Anfang vom endgültigen Sieg, vom Licht über die Finsternis. Also gewaltiger Blick bei Jesaja. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn wurde geschenkt. Ich hörte immer wieder, dass Leute zu mir sagen, Jürgen, wir stehen da voll hinter dir. Wer hat das auch schon mal gehört? Genau. Ja, meine Erfahrung ist, dass die Leute das dann auch richtig voll taten. Und zwar so voll, dass ich letztlich alleine vorn stand. Ja, sie standen voll hinter mir. Sag ich, das ist ja auch mal interessant. Das ist ja das Typische, ne? Kennen wir ja aus dem Film oder so. Da stehen die Leute in der Reihe, in der Freiwillige vortreten, machen halt alle einen Schritt zurück. Und der, der es zuletzt merkt, der ist dann der Freiwillige. Ja? Das ist ja manchmal, ja, wir stehen voll hinter dir. Also achtet mal darauf, wenn euch das jemand sagt. Manchmal ist das wörtlich, die stehen so voll, dass du ganz allein bist. Tja, aber der Herr ist ja dann immer noch da. Trotzdem ist das schon ein bisschen merkwürdig. Ne? Und das ist gut, wenn wir das hier mal auf den Text hier beziehen. Ja? Für einen zu sein bedeutet nicht unbedingt, dass die Leute auch tatsächlich vorne mit dabei sind. Aber bei Gott ist das so. Er stellt sich vor sein Volk. Er führt den Kampf. Wir haben das auch in Daniel. Da wird gesagt, dass sich ein Stein löst, ein Felsbrocken, ohne Zutun einer menschlichen Hand. Und der wird die Völker zermalmen. Also Gott selbst tut das. Jesus tat das, indem er als Mensch in unsere Welt kam. Er sagte nicht einfach nur, stehe hinter euch. Ich komme irgendwie zu euch, sondern ich bin tatsächlich für euch. Ich stelle mich vor dich und nicht voll hinter dich. Versteht ihr den feinen Unterschied? Und es ist gut, wenn wir, die wir sagen, wir gehören zu Jesus, diesen Unterschied wahrnehmen. Und wenn wir zu Leuten sagen, wir stehen voll hinter dir, dass es auch so ist. Und zwar richtig. Nicht hinter ihnen, sondern wir sind dabei, man kann auf uns zählen. Das ist der Charakter unseres Gottes, unseres Herrn. Er verteidigt die Position der Seinen. Das ist die erste Botschaft für uns heute. Jesus verteidigt die Position der Seinen. Im Alten Testament machte das schon Gott, sein Vater. Und das dürfen wir nicht von Jesus trennen. Er war anwesend. Sein Vater und er sind eins. Deswegen könnte man auch sagen, Gott, der Vater, verteidigt die Position der Seinen. Hier aber wegen dem letzten paar Versen, Jesus verteidigt die Position der Seinen. Und um das richtig zu verstehen, müssen wir zwei Begriffe korrekt definieren. Dann verstehen wir die Botschaft und wissen, wie wir sie auf uns anwenden können und dürfen und wie besser nicht. Der erste Begriff ist das Wort Volk. Volk. Gottes Volk. Im Alten Testament war dort Israel damit gemeint. Abraham, aus dem Israel entstanden ist, bekam eine Zusage hier in 1. Mose 12, Vers 2. Wer dich segnet, den werde auch ich segnen, wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Die Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Vorher wird ihm zugesagt, du wirst ein großes Volk werden, Israel, und durch dich werden die Völker der Erde gesegnet werden. Das sind die Zusammenhänge. Abraham, ganz, ganz früh. Im Neuen Testament heißt es dann in Galater, und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen an ihn gelten euch. Das heißt, wenn wir zu Jesus gehören, sind wir Volk Gottes. Wie das Volk Gottes im Alten Testament. Wir sind eins. Durch Jesus hat sich das Versprechen an Abraham erfüllt. Das heißt, Jesus kämpft genauso konsequent für deine und meine Position, wie es Gott der Vater im Alten Testament für Israel tat. Das ist der Zusammenhang. Durch Jesus bist du Nachkomme Abrahams. Abraham wurde durch seinen Glauben, durch seinen vertrauenden Glauben gerecht gesprochen. Es gab noch gar kein Gesetz zu seiner Zeit. Und das ist das Thema vom Galaterbrief. Lohnt sich mal zu lesen, Galater 3. Dort heißt es dann, die durch den vertrauenden Glauben auf Jesus gerecht werden, ihre Sünden losbekommen, die sind Abrahams Nachkommen. Erster Begriff, Volk. Wir sind eins durch Jesus. Zweiter Begriff ist hier wichtiges Land oder Erbe oder Territorium. Wir haben ja gerade in dem Text hier gesehen bei Abraham, ich gehe nochmal zurück, dort hieß es ja, dass wir das Erbe empfangen, will ich nochmal zeigen, gehe extra nochmal zurück. Hier, Erben heißt es hier. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen an ihn gelten auch euch. Im Alten Testament war dieses Erbe das Land, das Territorium, also das versprochene Land Kanaan. Das zeigt sich im Hebräerbrief. Dort heißt es, durch Glauben siedelte er Abraham sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten und Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Also aus Jakob ist ja dann das Volk entstanden. Also das gelobte Land, das Erbe war das Land, das Gott Israel schenkte damals. Neutestamentlich hat sich hier ein bisschen was verändert. Dort heißt es in Hebräer auch, es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Deswegen kamen ja auch die Assyrer und die Babylonier. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues Heute. Mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hatte. Denn sonst hätte Gott später nicht von einem Heute gesprochen. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Also die wahre Ruhe, das wahre gelobte Land, ist die Ewigkeit in Gottes Reich. Daran haben alle Anteil, die durch die Menschheitsgeschichte hindurch im vertrauenden Glauben auf Gott lebten und handelten. Und so sind wir eins. Derselbe Gott wird sich für sein Volk einsetzen, seine Position verteidigen, weil auch Gott der Vater und Christus eins sind. Beschrieben wird dieses gelobte Land dann in der Offenbarung. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel, die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron Gottes her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Damit wir dieses Land, dieses Territorium erben können, kam Jesus in unsere Welt, um diese Position gegen die Macht der Finsternis für uns zu verteidigen. Diese Macht tritt uns momentan nicht in Assyrern oder anderen Völkern entgegen, sondern aufgrund der Macht der Versuchung, der Macht der Sünde. Aber das ist die Zukunft, auf die wir warten. Und sie wird kommen, wenn Jesus ein zweites Mal in diese Welt kommt, wie er es versprochen hat. Wir sind also tatsächlich im Advent. Wenn wir zu Jesus gehören, sind wir Erben. Das Versprechen an Abraham wird sich an uns erfüllen durch Christus. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Wenn man den Text so betrachten, hier nochmal die Verse 3 und 4, zeigt sich, dass hier wenig Kompromissbereitschaft ist. Gott sagt, ich werde den Assyrern ein Ende bereiten. Das Joch, das dann sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers wird zerbrochen werden. Die Assyrer haben die Leute ja verschleppt, haben sie versklavt. Das wird enden. Das gesamte Volk der Assyrer wird enden. Sie wurden gewarnt durch Jona. Er wurde in die Hauptstadt gesandt, der Assyrer, nach Ninive. Er hatte keine Lust. Er wollte nicht, dass Gott sie noch rette, denn sie sind seine Feinde. Die Hauptstadt ist zu der Zeit umgekehrt. Aber nachhaltig war es offenbar nicht. Und so finden die Assyrer den Untergang. Sie meinen, sie wären besser als die anderen Nationen, wichtiger, ihre Götter, ihre Religion wäre überlegen. Und Gott sagt, das wird ihr Ende sein. Gott kann das sehr gut beurteilen, denn er sieht eben tiefer. In Samuel heißt das, ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Also er sieht die Motivation, er sieht die Neigungen und er sah bei den Assyrern keine Hoffnung. Sie wurden vernichtet. Und so findet sein Volk das Licht. Das mit den Hintergründen bei uns Menschen, unserem Verhalten und Reden, ist ja manchmal so eine Sache, ne? Wenn man die Hintergründe kennt, kann man mit manchem viel besser umgehen. Und es bieten sich Lösungen an, weil man tief genug ansetzen kann. Kennt man die nicht, bleiben sie verschwiegen, ist eine Lösung in der Regel unmöglich. Denn der Teufel steckt im Detail. Also wenn wir unsere Motivation, unsere Hintergründe nicht offenbaren, wird es keine Lösung geben. Auch Jesus sieht ja das Herz. Gott sieht das Herz. Ich habe das mal ganz krass erlebt, da war ich noch in Köln, da stand ich am Nordbahnhof und da kam einer auf mich zu, so ein Mann, und sagt, hallo Sie, wann fährt denn der und der Zug da ab? Und da sage ich, weiß ich gar nicht, aber da drüben auf der Anzeigetafel wird das alle paar Minuten angezeigt, gehen Sie mal rüber. Da stellte der sich neben mich, lief ein bisschen hin und her und kam dann wieder. Und da sage ich, ja, gucken Sie doch. Und da kam der ein drittes Mal, dachte ich, was ist denn jetzt? Bis dann einer neben mir sagte, ich glaube, der kann nicht lesen. Ach so, das wusste ich ja nicht. Er hat es mir auch nicht gesagt, wahrscheinlich, weil es peinlich war. Aber hätte es mir gesagt, hätte ich das mit ihm. Und so lief der dreimal hin und her und war völlig verunsichert. Und ich dachte, der ist besonders, dieser Mann. Ja? Genau, und so ist das schon mit den Hintergründen halt ein Problem, ja. Es war jetzt eine einfache Geschichte, gibt ja viel komplexere, ja. Aber das ist eben die Problematik. Wir sehen nicht ins Herz. Ich würde sagen, Gott sei Dank nicht, ne? Das wäre sonst ja vielleicht auch nicht immer ermutigend. Es reicht, wenn der Herr da reinzieht. Und wenn ich daran denke, dass er das sieht, ist das für mich schon irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich weiß, er wird es nie gegen mich verwenden, ist vergebungsbereit, aber irgendwie merkwürdig ist das dann schon, weil er sieht eben tatsächlich alles, auch die Gedanken. Darum ist nach dem Neuen Testament, und das zeigt sich auch schon im Alten Testament, das eigentliche Kampffeld, das eigentliche Schlachtfeld, das Herz des Menschen. Das zeigt sich im Epheserbrief, dort steht: Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Es kommt also darauf an, was unser Herz, unsere Identität bestimmt. Deswegen ja das Angebot im Neuen Testament, ein neues Herz zu bekommen. Und hier setzt das Neue Testament an, hier setzt Jesus an. Zweite Botschaft. Jesus vernichtet den Feind der Seinen. Man könnte sagen, den wahren Feind. Das Böse, die Finsternis an sich. Die wird von Jesus sehr dramatisch charakterisiert, zum Beispiel im Johannesevangelium. Dort sagt er, gemeint ist Satan, war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Also er tut nichts anderes, es ist sein Wesen. Er ist von Anfang an ein Mörder, sagt Jesus. Und darum wird es keinen Waffenstillstand geben. Das Böse wird vernichtet werden. Mir wurde das ganz krass klar im Urlaub, als wir in Schottland waren. Wir lieben Schottland sehr. Habe ich schon mal erzählt, dass wir wollten sogar schon mal, haben überlegt, ob wir nicht das Land wechseln. Also wir mögen Schottland sehr. Auch die Nationalmannschaft dort mag ich sehr. Aber nicht im Fußball, ne? Sondern genau. Ja, und da waren wir im Edinburgh Castle. War da schon mal jemand? Edinburgh Castle? Ja, ist richtig toll, ne? Und da ist die zentrale Kriegsgedenkstätte, die nationale, also das National War Memorial von Schottland. Da gibt es so einen stählernen Sarkophag oder sowas in der Art. Da ist, glaube ich, eine Liste drin mit allen Schotten, die jemals in einer Kriegshandlung gefallen sind. Und oben ist eine Fensterfront und dort wird Kain und Abel dargestellt. Und zwar als der Anfang, der Ursprung allen Streits, allen Neids, jedes Krieges und aller Toten. Das fand ich hochinteressant. Kain und Abel spielt sich in 1. Mose 4. In 1. Mose 3 tritt Satan auf als Lügner, was Jesus hier beschreibt. Er belügt die Menschen und bekommt sie mit dieser Lüge dazu, dass sie sich dafür entscheiden, ohne Gott zu leben, ihr eigener Gott zu sein. Sie gehen dieser Lüge auf den Leim, Ein Kapitel später haben wir den ersten Mord der Menschheitsgeschichte, einen Brudermord. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Also das ist dort in Schottland enorm treffend dargestellt. Satan war von Anfang an ein Mörder, weil er von Anfang an ein Lügner war. Dort begann die Weltgeschichte mit ihrer Finsternis, so wie wir sie heute kennen. Wenn ihr also mal dahin kommt, dann erinnert euch an diese Predigt. Sehr ergreifend gemacht dort oben alles. Der Anfang des Streits. Und darum ist die Konsequenz klar. Hier heißt es im ersten Johannesbrief dann, aber wenn Menschen sündigen, zeigt sich, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Wenn wir sündigen, zeigen wir, zu welchem Machtbereich wir gehören. Die Sünde ist die Macht, mit der er arbeitet und sie versklavt. Wir kommen ja gar nicht damit zurecht, umfassend und dauerhaft Gottes Gebote einzuhalten. Es geht um einen Machtkampf und wir sind nicht neutral. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Es wird also nicht in dem Sinn so einen Ausgleich geben. Ne? Hat man ja in vielen Philosophien. Kennt ihr dieses Yin und Yang, dieses Zeichen schwarz, weiß? Ja, aber das haben wir ja schon in dieser Welt. Wir haben ja, dass irgendwie alles zwei Seiten hat. Das ist ja die Katastrophe. Das wird enden. Johannesbrief heißt es, Gott ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Der Sieg ist klar. Die Finsternis wird vernichtet werden. Wie das vor sich geht, wird kurz beschrieben dann im 2. Korintherbrief. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden. Darum kam Jesus, um die Macht des Bösen zu brechen. Hier zeigen sich vier Schritte, vier Einzelschritte. Der erste Schritt bestand darin, dass Jesus als Mensch in unsere Welt kam. Er wurde Mensch. Einer von uns. Er machte den Kampf zu seinem. Er nahm unseren Platz ein. Also er stand nicht voll hinter uns, ne? Sondern er nahm unseren Platz ein. Der zweite Schritt bestand darin, dass er durchhielt. Er wurde von Satan auf die Probe gestellt, bis ins Extrem. Aber er blieb ohne Sünde. Der dritte Schritt bestand darin, dass er als sündloser Mensch für uns ans Kreuz ging. Und auch dort brach nichts seinen Willen. Er hielt stand. Er trug unsere Schuld vor Gott. Die ganze Frustration Gottes hat ihn getroffen. Denn Gott hat, seit es die Menschen gibt, alles gesehen. Wir wären wahrscheinlich ein Fall für einen Therapeuten, wenn uns das geschehen würde. Gott hat alles gesehen. Und Jesus hat es auf sich genommen. Und damit war die Macht Satans gebrochen. Er konnte dann nicht mehr sagen, Gott, guck dir mal diese Menschen hier an. Da ist doch niemand, der dir entspricht. Und wenn du das tolerierst, müsste ich mich fragen, bist du tatsächlich dieser Heilige? Satan ist der Ankläger. Und ohne Jesus hätte er doch recht. Es wäre das Logischste, alles wieder auf Null zu setzen. Und das wäre unser Ende. Und so kam Jesus. Und Gott kann sagen, ich blieb konsequent. Aber ich stehe auch zu den Menschen. Mein Sohn kommt für sie. So verlor Satan seine Macht. Jeder Mensch, der zu Jesus gehört, ist für ihn verlorenes Territorium. Ist für ihn verlorener Machtbereich. Und Leute merken das, wenn sie ihr Leben Jesus geben. Das wird manchmal ganz schön schwierig und vieles läuft plötzlich nicht mehr rund, weil wir den Machtbereich wechseln. Das war der dritte Schritt. Der vierte Schritt wird die endgültige Vernichtung des Bösen bringen. Offenbarung. Dann wurde der Teufel, der sie betrogen hat, zu dem Tier und dem falschen Propheten in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und sie werden in alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Der Sieg wird kommen. Christus ist derselbe wie dieser Gott im Alten Testament. Er wird für die Seinen kämpfen, für sie da sein. Er kam für uns. Das wirft ein anderes Bild, ein etwas dramatischeres, tiefgehenderes Bild auf Advent. Denn uns wurde ein Kind geboren. Uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Weil er alles auf seine Schultern lud. Alle Schuld und Sünde, den ganzen Frust Gottes. Darum übertrug Gott ihm die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Was er sagt, ist Gottes Wort. Er ist Gott. Es gibt keinen besseren Rat. Seine Worte führen dazu, dass wir befreit von der Sünde leben können. Er ist der starke Gott. Er hielt den Versuchungen Satans stand und selbst die Qualen am Kreuz brachen nicht seinen Willen. Er kam für uns, um zu retten. Er sorgt dafür, dass wir Gott zum ewigen Vater haben. Er ist unser ewiger Vater durch Jesus, weil er uns zu seinen Söhnen und Töchtern macht. Er ist der Friedefürst. Haben wir gerade gesehen in der Offenbarung. Sein Friedensreich wird kein Ende haben. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Der entscheidende Punkt ist, ob du sagen kannst, ich bin Erbe. Ich bin durch Christus Sohn und Tochter Gottes. Kinder erben ja immer. Ne? Und ich gehöre durch ihn zum Volk Gottes. Ich bin Abrahams Nachfahre durch Jesus. Er kam für uns. Es ist Advent.